Forderungen des Paritätischen im Rahmen des Paritätischen Teilhabeberichts 2021 zum Thema Armut von Menschen mit Behinderung. Inanspruchnahme sozialer Leistungen fördern, Aufklärung und Beratung verbessern. Die Ergebnisse der quantitativen Forschungen legen nahe, dass durch die Anerkennung bzw. Feststellung einer Behinderung das Armutsrisiko gesenkt werden kann. Die amtliche Anerkennung einer Behinderung kann ein Beitrag dazu sein, weil dadurch auch das Bewusstsein für zusätzliche öffentliche Unterstützungsmöglichkeiten geschärft wird und Ansprüche auf spezifische Nachteilsausgleiche geltend gemacht werden können. Ein generelles Problem stellt jedoch die Inanspruchnahme sozialer Leistungen dar. Für die Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung gehen aktuelle Analysen des Deutschen Instituts für Wirtschaftsforschung zum Beispiel davon aus, dass etwa 60% der Berechtigten ihnen zustehende Leistungsansprüche nicht realisieren. Unsere Analysen legen zudem nahe, dass viele Menschen mit chronischen Krankheiten und Alltagseinschränkungen keine amtliche Anerkennung einer Behinderung haben. Durch die Nichtbeantragung einer Behinderung werden damit viele chronisch kranke Menschen nicht von entsprechenden Fördermaßnahmen erreicht. Es gibt vielfältige Motive dafür, einen Status oder eine Sozialleistung nicht zu beantragen. Die Sorge vor einer sozialen Stigmatisierung zählt dazu. Es ist deshalb eine gesamtgesellschaftliche Aufgabe, solchen Befürchtungen die Grundlage zu entziehen. Es ist eine politische und administrative Aufgabe, den Zugang zu sozialen Leistungen barrierefrei zu gestalten und aktiv über bestehende Rechte und Möglichkeiten aufzuklären. Hier besteht erheblicher Nachholbedarf. Verbesserte Ansprüche für Erwerbsminderungsrentnerinnen und Erwerbsminderungsrentner realisieren. Der Erwerbsminderungsrente kommt eine wichtige Sicherungs- und Brückenfunktion im Sozialsystem zu. Zum Jahresende 2020 erhielten über 967.800 Frauen und beinahe 852.500 Männer eine Erwerbsminderungsrente. Die Leistungen der Erwerbsminderungsrente sind jedoch noch immer knapp bemessen. Zum Jahresende 2019 lag die Höhe der Erwerbsminderungsrente durchschnittlich bei unter 840 Euro. Das spiegelt sich auch in dem hohen Anteil der Erwerbsminderungsrentnerinnen und Erwerbsminderungsrentner in der Gruppe der einkommensarmen Menschen mit Behinderung in unseren Analysen wider. Die Bundesregierung hat in den vergangenen Jahren in mehreren Schritten dazu beigetragen, die sogenannten Zurechnungszeiten für Menschen mit Erwerbsminderung deutlich zu verbessern. Die Verbesserungen galten jedoch jeweils nur für zukünftige Erwerbsminderungsrentnerinnen und Erwerbsminderungsrentner, nicht für diejenigen, die bereits in Bezug waren. Das ist ungerecht. An anderen Stellen, etwa bei der Grundrente oder bei einer verbesserten Anerkennung von Kindererziehungszeiten, gelten Neuregelungen selbstverständlich auch für den Bestand. Das muss sich ändern. Auch diese Gruppe muss künftig mit neu in die Erwerbsminderungsrente kommenden Personen gleichgestellt werden und höhere Leistungsansprüche erhalten. Das Sozialsystem armutsfest ausgestalten. Anders als in anderen Staaten und etwa auch im deutschen Pensionssystem kennt die gesetzliche Rentenversicherung keine Mindestabsicherung, die nach einer bestimmten Anzahl von Versicherungsjahren eine Alterssicherung oberhalb der Grundsicherung garantiert. Das muss sich ändern. Sowohl die Grundsicherung als auch eine Mindestabsicherung in der Rentenversicherung müssen ein Leben ohne Armut dauerhaft sicherstellen. Recht auf Teilhabe am Arbeitsleben für alle Menschen garantieren. Der Arbeitsmarkt steht, da er leistungs- und wettbewerbsorientiert ist, nicht allen Menschen gleichermaßen offen. Menschen mit Behinderungen sind stärker als andere von Arbeitslosigkeit betroffen. Dies entspricht nicht den Vorgaben der UN-Behindertenrechtskonvention, die in Artikel 27 behinderten Menschen das Recht garantiert, ihren Lebensunterhalt durch Arbeit zu verdienen. Um die Arbeitslosigkeit von Menschen mit Behinderungen wirksam zu bekämpfen, bedarf es über Projekte und Einzelmaßnahmen hinaus eines Gesamtkonzeptes zur Entwicklung inklusiver betrieblicher Arbeits- und Beschäftigungsmöglichkeiten. Gerade Personen mit hohem Unterstützungsbedarf sind nach wie vor in fast allen Bundesländern von der Teilhabe am Arbeitsleben in einer Werkstatt für behinderte Menschen ausgeschlossen. Der Paritätische fordert, das Kriterium des Mindestmaßes wirtschaftlich verwertbarer Arbeitsleistung als Zugangsvoraussetzung zu einer Werkstatt für behinderte Menschen im Sozialgesetzbuch 9 zu streichen. Eingliederungshilfe unabhängig von Einkommen und Vermögen gewähren. Mit dem Bundesteilhabegesetz ist es zu Verbesserungen bei der Heranziehung von Einkommen und Vermögen für Leistungen der Eingliederungshilfe gekommen. Je nach finanzieller Situation müssen Leistungsberechtigte die Leistungen aber weiterhin mitfinanzieren. Das widerspricht dem Ziel einer inklusiven Gesellschaft. Wenn Menschen nicht teilhaben können, darf es keine individuelle finanzielle Verpflichtung zur Überwindung der Barrieren geben. Eine inklusive Gesellschaft finanziert notwendige Unterstützungsleistungen ohne Anrechnung von Einkommen und Vermögen. Die Eingliederungshilfe für Menschen mit Behinderung muss unabhängig vom Einkommen und Vermögen gewährt werden. Wunsch- und Wahlrecht umsetzen. Das Wunsch- und Wahlrecht ist Maßstab für selbstbestimmte Teilhabe. Menschen mit Behinderung entscheiden selbst, wo sie leben, mit wem sie leben und wie und von wem die Unterstützung geleistet wird. Mit dem Bundesteilhabegesetz wird die gemeinschaftliche Inanspruchnahme von Unterstützungsleistungen, zum Beispiel in der Freizeit oder beim Schulbesuch, gegen den Wunsch des oder der Leistungsberechtigten möglich. Das widerspricht dem Recht auf unabhängige Lebensführung gemäß Artikel 19 UN-Behindertenrechtskonvention. Zudem sei kritisch angemerkt, dass die Assistenz im Ehrenamt vorwiegend von Freunden oder Familie geleistet werden soll, siehe § 78 Absatz 5 SGB 9. Der Paritätische fordert, das Wunsch- und Wahlrecht konsequent umzusetzen und diese Regelungen zu korrigieren. Das gilt auch für den noch immer bestehenden Mehrkostenvorbehalt im Bereich Wohnen. Dass Menschen gegen ihren Wunsch aus finanziellen Gründen dazu gezwungen werden, in einer besonderen Wohnform zu leben, ist mit der UN-Behindertenrechtskonvention nicht vereinbar. Die Entscheidung über den eigenen Wohnort muss jeder Mensch für sich selbst treffen können. Freie Wahl des Wohnortes garantieren. Mit dem Bundesteilhabegesetz wurde die Sonderregelung fortgeführt, mit der die Verlegung auch junger Menschen mit Behinderung in Pflegeheime weiterhin möglich ist. Das passiert, weil pflegebedürftige Menschen mit Behinderung, die in besonderen Wohnformen leben, nach wie vor keinen gleichberechtigten Zugang zu den Leistungen der sozialen Pflegeversicherung haben. Die Pflegeversicherung finanziert die Pflegeleistungen in der Eingliederungshilfe unabhängig vom festgestellten Pflegegrad der Person mit maximal 266 Euro pro Monat. Diese Regelung, siehe § 43a SGB 11, hat diskriminierenden Charakter und muss entfallen, weil sie die Leistungsberechtigten selbst bei der Entscheidungsfindung ausschließt und deshalb gegen Artikel 19 UNBRK verstößt. Leistungen der Eingliederungshilfe und Leistungen der Pflege unterscheiden sich. Sie sollten daher parallel erbracht werden. SGB 11 Leistungen sind gegenüber SGB 9 Leistungen keine vorrangigen Leistungen. Barrierefreiheit schaffen. Der gleichberechtigte und gleichwertige Zugang zu allen Lebensbereichen, zu Schule und Sporthalle, zu Wohnraum, Arztpraxis, Kiosk, Internet, Medien, Bahn, Bankautomat und andere mehr, ist kein individueller Luxus, sondern ein Menschenrecht. Es ist also Kernaufgabe des Staates, alle Lebensbereiche für alle Bürgerinnen und Bürger zugänglich zu machen. Barrierefreiheit muss entsprechend umfänglich gefördert werden, zum Beispiel durch Programme, die den barrierefreien Ausbau bereits bestehender Angebote und Dienstleistungen erleichtern und Innovationen in diesem Bereich vorantreiben. Es wird immer Menschen mit speziellen oder seltenen Beeinträchtigungen geben, deren Bedürfnisse von geltenden Barrierefreiheitsstandards nicht erfasst werden. Im Einzelfall muss daher die Pflicht zur Schaffung sogenannter angemessener Vorkehrungen bestehen. Das bedeutet, dass mit Blick auf die konkrete Situation Maßnahmen getroffen werden müssen, um den Zugang zu ermöglichen. Die Versagung angemessener Vorkehrungen im Einzelfall muss als eine Benachteiligung im Sinne des Allgemeinen Gleichbehandlungsgesetzes sanktioniert werden. Flächendeckende, integrierte Versorgung vorantreiben. Psychisch erkrankte Menschen geraten oftmals in die Mühlen der Institutionen. Verzögerungen, isolierte Einzelmaßnahmen, Verschlimmerung der Krankheit oder gar Chronifizierung drohen. Viele werden aus ihrem persönlichen Umfeld und den stützenden Netzwerken gerissen. Leistungen der integrierten Versorgung sind daher für alle Patientinnen und Patienten, unabhängig von der Kassenzugehörigkeit, als Regelleistung im SGB V aufzunehmen und Selektivverträge als Wettbewerbselement für die Krankenkassen abzuschaffen. Die Komplexleistung Home Treatment und die damit verbundene notwendige Koordination der Behandlungs- und Unterstützungsleistungen sind als Leistungstatbestand und als verpflichtende Vertragsgrundlage zu den Inhalten und zur Finanzierung der Komplexleistung Home Treatment in die jeweiligen Sozialgesetzbücher, mindestens in SGB 2, 3, 5, 6, 8, 9, 11 und 12 aufzunehmen. Psychiatrieerfahrene sind in Beratung und Behandlung einzubeziehen. Peer- und Ex-In-Vertreterinnen und Vertreter müssen verpflichtende Bestandteile von multiprofessionellen Teams in der psychiatrischen Behandlung sein. Sie sind als Leistungs- und Qualitätsmerkmal in den jeweiligen Regelungen zum Vertragsrecht im SGB V für psychiatrische Behandlung auszubilden. Das Menschenrecht auf inklusive Bildung ist anzuerkennen und notwendige sächliche, personelle Ressourcen sind zu gewährleisten. Die UN-Behindertenrechtskonvention garantiert behinderten Menschen in Artikel 24 das Recht auf Bildung in einem inklusiven Bildungssystem. Dieses Recht ist noch nicht verwirklicht, denn noch immer werden Kinder und Jugendliche auch gegen ihren Willen bzw. den Wunsch der Eltern auf Fördereinrichtungen verwiesen. Der Bund muss Verantwortung übernehmen und in Zusammenarbeit mit den Ländern dafür Sorge tragen, dass Gesetzes- und Ressourcenvorbehalte gestrichen werden. Kinder mit Behinderung und ihre Familien brauchen Sicherheit für Leistungen der Früherkennung und Frühförderung. Interdisziplinäre Frühförderstellen bieten Kindern im Vorschulalter unter anderem heilpädagogische und medizinisch-therapeutische Leistungen, um eine drohende Beeinträchtigung zu vermeiden oder eine Beeinträchtigung zu mildern und auszugleichen. In der Praxis zeigt sich, dass dieses Angebot besser aufgestellt werden muss. Als Komplexleistung, an deren Finanzierung sowohl die Träger der Eingliederungshilfe als auch die gesetzliche Krankenversicherung beteiligt sind, kommt es noch immer zu Schwierigkeiten in der Finanzierung. Das hat sich auch unter den Bedingungen der Pandemie deutlich gezeigt. Hier muss eine verlässliche Finanzierung gesichert werden, die das interdisziplinäre Arbeiten hinreichend absichert und so flexibel ist, dass sie auch in Ausnahmesituationen greift. Darüber hinaus ist die strikte Begrenzung auf Kinder, die noch nicht eingeschult sind, zu überwinden. Eine Begleitung am Übergang zur Schule wäre für Kinder und Eltern ein großer Gewinn. Offene Hilfen und familienentlastende Angebote sichern. Familien mit Kindern mit Behinderung sehen sich nicht ausreichend unterstützt. Der Bedarf an Unterstützung und Entlastung der Kinder bzw. ihrer Angehörigen kann von den tatsächlich vorhandenen entlastenden Angeboten nicht gedeckt werden. Eine nachhaltige Finanzierung von offenen Hilfen und familienentlastenden Diensten ist dringend notwendig, denn sie bieten in vielen Fällen die notwendige Unterstützung. Niedrigschwellige Angebote im Sozialraum sichern. Die Möglichkeiten, Teilhabeleistungen aufsuchend, also zum Beispiel in der eigenen Wohnung oder in der Familie, anzubieten, muss weiter ausgebaut werden. Ein niedrigschwelliges ambulantes System ist sinnvoll, um beispielsweise Infektionsketten zu verhindern. Darüber hinaus kann so häufig auch die Unterstützung früher einsetzen. Für die Nutzerinnen und Nutzer ist so ein Angebot eine wichtige Ressource zur sozialen Teilhabe und zur gesundheitlichen Stabilisierung. Die Finanzierung personenunabhängiger Arbeit im Sozialraum ist auszubauen und zu sichern.